Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Michael, du siehst ein bisschen derangiert aus heute. Was ist los mit dir?
Anstrengende Woche, mein Lieber. Anstrengende Woche. Dieser Bodensee fordert einen ab.
Okay, erzähl mal, was waren die Highlights?
Das kann ich gar nicht sagen. Zu große Familie.
Zu große Familie.
Ich weiß gar nicht, wer hat das denn mal gesagt? Große Familie, große Probleme.
Okay.
Ja, nee, Quatsch, gar nicht. Es war einfach anstrengend, wenn man viel zu tun hat. Dann braucht man irgendwann auch mal wieder. Und jetzt ist das Wetter schlecht.
Ja, ich warte ja immer noch drauf, dass du mal so gestresst aussiehst, dass du älter wirkst als ich, der ja tatsächlich biologisch betrachtet älter ist als du.
Ja.
Aber da muss ich sagen, da fehlt natürlich noch einiges. Die jugendliche Frische kann man dir nicht absprechen.
Ich fühle sie nur nicht so.
Du fühlst
sie. Ich fühle sie nicht, die jugendliche Frische, ja.
Ja, wahrscheinlich.
So vital, wie du vorhin die Treppen hochgepfiffen gekommen bist.
Ja, ja, aber ich habe mich dann hier in die Ecke gekauert und fünf Minuten Luft wieder zurückzugewinnen. Nee, so schlimm war es nicht, aber...
Aber das Wetter ist eben, das finde ich schon doof, wenn man so richtig viel zu tun hat und dann auf einmal dieser Wetterwechsel, wie jetzt, ja, auf einmal zack, schönes Wetter zu, jetzt ist der Sommer vorbei. Also jetzt ist definitiv
Herbst, ja.
Und der letzte schöne Tag, wir hätten am Wochenende nochmal baden gehen können. Das war der letzte, oder? Wahrscheinlich der letzte Tag, wo man...
Ach, mittlerweile ist ja en vogue, bei jedem Aggregatzustand in irgendein Gewässer reinzutun.
Ich nicht,
und sich dabei zu filmen. So diese Eiswürfelfraktion, die kommt jetzt erst richtig in Stimmung. Die findet, es ist immer noch total warm oder
die
zu
Badesaison
warm.
Beginnt ja, bei denen genau, jetzt ja, erst.
Nur die Wahl haben zwischen Grippeimpfung und Eisbaden, entscheiden sie sich für Letzteres. Apropos Eisbaden, im Moment geht über Friedrichshafen so ein bisschen eine kalte Dusche nieder.
Ja, wenn man so die, passt zum Wetter, ja.
Ja, also wenn man so in die Zeitung reinguckt, in die Schwäbische Zeitung, da wird heute in der Ausgabe vom Montag, also gestern im Verhältnis zum heutig ausgestrahlten Podcast, um korrekt zu sein, wird so ein bisschen über die Zukunft des Medizincampus Bodensee spekuliert und philosophiert, weil die alle in arger finanzieller Bedrängnis sind, das Klinikum Friedrichshafen und das Krankenhaus in Tettnang. Und da geht's darum, ob und wie und wann und unter welchen Umständen die Kliniken, die jetzt in der Trägerschaft von Stadt- und Zeppelin-Stiftung sind,
genau, ja,
an den Landkreis gehen. Und da entnehme ich dem Artikel, dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass das Krankenhaus Tettnang zumachen muss. Das wird zumindest nicht von Simon Blümke, dem Oberbürgermeister von Friedrichshafen, verneint, und Landrat Luca Preon vom Bodenseekreis wirkt auch nicht wahnsinnig begeistert, diese Kliniken mit ihrem Rucksack irgendwie zu erben, wo es ja im Prinzip um Unterfinanzierung geht.
Ich glaube, das ist so ziemlich die beschissenste politische Entscheidung, die du als Politiker treffen musst, ein Krankenhaus schließen zu müssen. Danach ist dir der Zorn aller.
Ja.
Vorherbestimmt, ist klar. Ich meine, eine meiner allerersten Aufträge als noch freier Journalist, noch junger freier Journalist, damals für RegioTV Video Journalist, war tatsächlich, da haben sie mich nach Leutkirch geschickt, als es darum ging, dass das Leutkircher Krankenhaus geschlossen wurde. Damals war noch Landrat Wiedmeier,
ja,
Landrat in Ravensburg. Und da war da sind sie mit dem Stadtrat in die Turnhalle umgezogen, weil sie die Menschenmenge, die da erwartet wurde, auch einfach nicht im Rathaus unterbringen konnten. Da waren Hunderte.
Ja.
Das ist das Emotionalste, was es gibt. Und jetzt ist eben auch, nachdem viele Kliniken in der Region ja auch schon in Schieflage geraten sind, schließen mussten, jetzt ist eben auch Friedrichshafen dran. Und Friedrichshafen hatte halt dank der Zeppelin-Stiftung, die durch die beiden Unternehmen ZF Friedrichshafen AG und Zeppelin Group sehr viel Geld hatte, also das waren jedes Jahr rund 60 Millionen Euro, 50 bis 60 Millionen Euro, immer abhängig von den Renditen. Und von diesen 60 Millionen Euro hat halt die ZF Friedrichshafen AG immer rund 40 Millionen im Jahr beigesteuert. Und diese fallen in diesem Jahr weg. Und diese Gelder haben natürlich in Friedrichshafen und Umgebung viel möglich gemacht. Ja. Das muss man sehen. Das war, wenn man so einen Automobilzulieferer hat, das war natürlich ein Geldsegen, den man da hatte. Und jetzt sieht man, ja, auch das, die Weltwirtschaft kommt jetzt eben auch in der Bodenseeregion an.
Aber irgendwie, ich meine, offensichtlich sind wir Menschen nicht in der Lage, irgendwie für schlechtere Zeiten uns wetterfest zu machen. Also völlig egal, um was es geht. Also nimm große Aktiengesellschaften, die Milliardengewinne einstreichen und die dann natürlich ausgeschüttet werden an die Aktionäre, weil die wollen ja auch für ihr Investment ein Geld sehen, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber im einen Jahr kann ich Milliardengewinne schreiben und im anderen bin ich praktisch bedürftig und dann kommt es zu Kurzarbeit und so weiter und die Gesellschaft, die Steuergemeinschaft muss dann diesen Gesellschaften in einem Jahr wieder was auszahlen, was im Vorjahr praktisch sozusagen verbraten und verfrühstückt wurde. Und eben auch gerade auf so kommunalen Geschichten, weil es gab ja jetzt tatsächlich auch viele fette Jahre, das muss man einfach mal sehen.
Absolut.
Aber irgendwie verdunstet oder verzischt das Geld zwischen den Händen, wenn es da ist. Oder man gibt es einfach aus und wenn es dann nicht da ist, dann haben wir schlagartig Krise und zwar... Ja, also so schwäbische Hausfrau-mäßig klingt das nicht, was wir Menschen so insgesamt da veranstalten.
Ja, wobei fairerweise muss man hier den Stadtrat Friedrichshafen ein bisschen in Schutz nehmen, weil die auch Rücklagen gebildet haben. Also mit diesen Milliarden, die da immer geflossen sind, hat der Stadtrat schon, also für die, die das nicht wissen.
Millionen vermutlich. Du hast jetzt gerade Milliarden.
Millionen, Entschuldigung. Genau das darf jetzt nämlich nicht passieren in diesem Zusammenhang. Aber das waren gefühlt Milliarden, wenn du kleinere Gemeinden fragst, womit die da arbeiten konnten. Aber nee. Es ist so, die Zeppelin-Stiftung ist die Hinterlassenschaft des Grafen Zeppelin. Und der hat irgendwann mal entschieden, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet wird und dass der Gemeinderat, der Stadtrat der Stadt Friedrichshafen über diese Gelder entscheiden muss. Und da gibt es eine Satzung und diese Gelder müssen anhand dieser Satzung auch vergeben werden. Und das war natürlich praktisch ein Zusatzhaushalt der Stadt Friedrichshafen. Und die Gemeinderäte haben schon mit Bedacht die Gelder verteilt und auch Rücklagen gebildet. Mhm. Also sie haben schon nicht gesagt, so wir schmeißen jetzt alles raus, sondern wir für schlechte Jahre in den fetten Jahren legen wir was zurück. Und jetzt ist aber warum die Krisenstimmung eben da ist, dass sie jetzt schon dabei sind, aus den Rücklagen zu entnehmen. Mhm. Weil sie haben auch in den letzten Jahren, wo die Renditen schon so langsam zurückgegangen sind, ja auch nicht von heute auf morgen alles zugemacht, sondern sie haben allen, die da dran hingen, da drin hängt der Flughafen dran, da hängt die Messe dran, da hängen viele Kitas dran, auch die Zeppelin-Universität hängt dran, also eine ganze Menge Institutionen. Und sie haben ihnen allen gesagt, hey, es wird schwieriger, versucht euch anzupassen. Mhm. Und jetzt sind sie eben schon dabei, Rücklagen zu nehmen. Deswegen, ich glaube, wir sind halt, ich weiß nicht, ja, ob das eine Unfähigkeit ist oder einfach, wenn wir was zu verteilen haben, dann zack.
Naja, oder dass wir sagen, wir halt, ne? Dass wir sagen, es wird schon nicht so schlimm werden. Also wenn jemand sagt, zwei, drei Jahren, es ist dann offensichtlich schon zu abstrakt.
Ja.
Also wenn wir jetzt nochmal auf das Gesundheitssystem kurz verweisen, das Klinikum ist logischerweise ein Teil des Ganzen. Wenn man sich denkt, wie, also in meiner Kindheit, deutlich vor deiner Geburt, also damals haben die Krankenkassen was bezahlt, wenn jemand gestorben ist, damit der beerdigt werden konnte. Mhm. Also das hat zwar vermutlich nicht ganz gedeckt, aber es war ein Batzen Geld, das sogenannte Sterbegeld. Mhm. Dann konnten Ärzte wirklich jedes Hustenbonbon konnten die verschreiben über die Kassen. Und also da ist auch wahnsinnig viel Geld, also wahnsinnig viel Geld im System, das dann auch echt verballert worden ist. Zumindest so gefühlsmäßig aus meiner Erinnerung heraus, als es einen Hustensaft verschrieben bekommen hat.
Finde ich verrückt.
Und jetzt läuft das Ding in die andere Richtung, dass wir offensichtlich irgendwann so weit sind, dass wir sagen, okay, Blinddarm, wenn er akut ist, machen wir noch raus. Ansonsten verzichte mal auf deinen Urlaub und dann gönn dir mal einen neuen Appendix oder beziehungsweise die Entnahme desselben.
Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Menschen, wenn sie keine akute Not haben, wie Bein gebrochen, Unfall, Herzinfarkt oder so, wenn sie auswählen können, dann sind sie im Gesundheitssystem auch nicht solidarisch und gehen sozusagen ganz in der Nähe hin, wo sie wollen, dass es auch gemacht wird, sondern sie suchen sich immer das Beste. Und was wir hier in der Bodenseeregion erlebt haben, ist auch, wenn du eine Knie-OP hast, wo du ein halbes Jahr drauf wartest, dann gehen sie alle nach Ulm, da gehen sie alle nach Ravensburg, da gehen sie in die Häuser, wo sie sich im Internet informiert haben, wo es einen gibt, der praktisch jeden Tag 3 Knie-OPs macht, weil es einfach viele Fälle gibt.
Ja, klar,
das ist ein Experte.
Und, ja.
Aber dann geht keiner nach Friedrichshafen, weil da vielleicht nicht so viele Knie-OPs sind. Ne? Und dadurch haben ja die kleinen Häuser leider nicht die Masse an Patienten und die können es auch gar nicht leisten und ist auch gar nicht sinnvoll. Und wenn man heute einen Herzinfarkt hat, das muss man auch an dieser Stelle erwähnen, wird man heute schon immer nach Ravensburg gebracht, weil die ein Herzzentrum haben. Mhm. Also auch wenn du in Friedrichshafen einen Herzinfarkt hast, wirst du nach Ravensburg gebracht. Einfach mit dem Helikopter, zack, geht viel schneller, weil die ganzen Geräte, die sehr teuer sind, früher gab es sie halt noch gar nicht, als man den Hustensaft verschrieben hat. Ne? Da ja, gab es aber das gibt's jetzt.
Da gab es
schon
einen Herzinfarkt und dann dachte ich, hey, der liegt am Boden.
Ja, genau.
Der wird schon wieder aufstehen und dann
ja, genau.
stand er vielleicht nicht mehr auf. Und,
aber ja, deswegen, das ist so eine, also das Gesundheitswesen und Karl Lauterbach hat sich ja an einer Reform versucht, geht wahrscheinlich vieles in die richtige Richtung, vieles auch nicht, weiß ich nicht. Das ist ein hochkomplexes Ding. Und es ist krass, wie wir das jetzt alles spüren. Und ich finde es halt nochmal krass, weil wir es eben hatten, wenn ein so ein Baustein fällt irgendwann, ja, wenn alles so an einer Industrie aufgehängt ist, dann gibt es einen Domino-Effekt, Kettenreaktion und alle husten jetzt. Und das merkt man halt jetzt auch am Bodensee. Wir haben jetzt lange erlebt, wie Volkswagen Probleme hat, aber es war halt nicht hier. Ne? Jetzt hat aber ein großer Automobilzulieferer ernste Probleme.
Das ist sehr.
Und jetzt haben wir auf einmal alle anderen auch Probleme. Also das ist schon krass. Der Bodensee, der nördliche Bodensee, krankt.
Dann lass uns doch noch zu einem dem Anlass entsprechend fröhlicheren
Ach,
Thema.
Ach, das
wäre
so
kommen.
Schön, ja. Zum wirklich, Beispiel, man darf nicht missmutig sein.
Richtig, am Samstag war ja Ortzopft East in München, Oktoberfest.
Oh, ja.
Das Oktoberfest terrorisiert aus allen Löchern.
Ja, und Söder sagt, man muss auch mal ein bisschen gute Laune
ja,
haben.
Genau,
so.
Richtig. Muss auch mal eine Wurst essen, sage ich jetzt bewusst und nicht.
Ja, ohne dass sie einem madig gemacht wird.
Ex-Vizekanzler von Fressen sprechen. Also davon abgesehen, dass dieses Oktoberfest zu inflationären Tendenzen führt, ich habe schon von Oktoberfesten in Altenheim gelesen, also dass man diese...
Also ich war vor 2 Wochen auf dem Lindauer Oktoberfest.
Naja, gut, die sind ja noch früher dran, die also das war ja
klar,
August.
ja, genau.
Also die haben's ja,
die können es nicht zeitgleich machen, da kommt ja keiner.
Ach so, ja, stimmt natürlich. Wenn Lindauer sein Oktoberfest macht, dann ist natürlich tote Hose.
Jeder, der eine Lederhose anziehen kann und eine im Keller hat, geht
München,
zu der Zeit.
Genau, dann wäre München natürlich wie leergefegt, wenn Lindauer das Oktoberfest
macht. Wir tun jetzt schon wieder die Züge leid, die da hin und her fahren müssen, weil die sehen ja abends aus. Ich bin einmal auf der Wiesn gewesen und bin dann heimgefahren. Man macht sich kein Bild, ja. Aber gut, jeder kennt das ja, also die Wiesenbilder, die man,
okay.
Was
ja,
da,
die Bilder
ja, egal.
Schon, aber aus Live-Anschauung, ich war vor 25 Jahren das letzte Mal dort aus Versehen auf der Wiesn, aber da wollen wir kein Thema draus machen, sondern
aus der Bierkultur.
Richtig, vor einiger Zeit gab's eine Reportage im Bayerischen Rundfunk, da hat ein Herr Rainer Frank aus Oberndorf bei Bad Abbach.
Aha.
Der Mann ist professioneller und leidenschaftlicher Bügelbierflaschendrücker. Das heißt,
Bügelbierflaschendrücker.
Genau, richtig. Und der hat immer an irgendeinem Abfülltag hat der eben diese Bierflaschen, die da aus der Abfüllerei kommen, mit diesem Bügel, die musste man von Hand zudrücken. Und das hat der 30 Jahre lang gemacht und kam dann irgendwie auf, ich weiß
ja, wie,
nicht.
Moment, also wenn da in der Brauerei am Band diese
genau.
hunderten Flaschen kommen,
ja, genau.
hat da immer ein Mensch diese Bügel
ja,
zu.
Der macht diese Bügel.
Es gibt keine Roboterarm-Dinger.
Ja, das ist ja der Grund für die Nachricht eigentlich ursprünglich, dass jetzt dort eine Maschine das in Zukunft machen wird und der Bayerische Rundfunk und im Nachgang die Bild-Zeitung und wer, was weiß ich noch, wer als Schwäbische Zeitung, wegen mir unter anderem, weil ich dort einen unterm Strich zu dem Thema geschrieben habe, also eine Glosse. Und also da war die Rede davon, dass dieser Bier ein Bügelbierflaschendrücker in seiner Karriere, die jetzt fast 30 Jahre andauert, circa 15 Millionen Bügelbierflaschen in seinem Leben zugedrückt hat. Und dass der jetzt aufhört und es sei praktisch der letzte seiner Art gewesen.
Er hat dann über 15 Millionen Menschen glücklich gemacht. Also das Schöne an dieser Bügelbierflasche ist doch, dass man das so schön aufploppen lassen.
Richtig, ja, genau.
Also wenn man mal überlegt, jeder hat sich gefreut, wenn er das machen kann, ja, hat dieser Mensch dazu beigetragen.
Dann war man
am Drücker. Jetzt bin ich ganz zwiespältig mit dieser Nachricht. Ist das jetzt irgendwie, ist das nicht auch eigentlich eine negative Nachricht, dass eine weitere Maschine die Arbeit von einem Menschen ersetzt?
Ja, grundsätzlich schon, aber eigentlich die gute Nachricht hat mit unserem Gast zu tun, demnächst das Wort, das Wort haben wird. Und zwar handelt es sich um Fritz Tauscher den Dritten, welcher als Bierbrauer in Tettnang Chef der Kronenbrauerei ist und der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieser Bügelbierflaschendrücker aus der Nähe von Bad Abbach in Oberndorf ja ganz sicher nicht der letzte seiner Art ist, weil nämlich Fritz Tauscher selber an Apfeltagen das Kellerpilz, krass, die Bügelbierflasche selber zudrückt und der doch geschwärmt hat, welche meditative Arbeit es ist und wie sehr er die zu schätzen weiß. Ich kann mir es nicht so gut vorstellen.
Da Bügelbier drückt der Chef noch selbst.
Ja, richtig. Das sagt er hier, drückt der Chef noch selbst. Und allerdings ist es nicht das Einzige, was wir bei unserem Termin mit Fritz Tauscher erfahren haben. Es gab noch eine Reihe andere Dinge, weil unter anderem ja das Traditionsgasthaus nach 177 Jahren 2024 zugesperrt worden ist, mit der Hoffnung, es wieder aufzusperren. Wir haben mit ihm gesprochen, was passieren muss, damit das tatsächlich geschieht, damit wieder aufgesperrt wird und damit diese 177-jährige Tradition mit kleiner Unterbrechung jetzt vielleicht dann doch ins 179. Jahr irgendwann geht und im Prinzip wie es dem Brauereiwesen insgesamt geht, wo Leute wie du immer weniger super Bier spannend trinken.
Also, ich trage meinen Teil dazu bei.
Ja, Moment mal. Aber also halt, wir reden hier von, weiß nicht, wie viel Liter waren es? Ich glaube, in den 70er Jahren waren es irgendwie 200 was Liter pro Nase. Da sind Säuglinge und
eingerechnet, ja, aber da durfte man auch noch fahren. Das hat einen Effekt gehabt, dass man die Alkoholeinheiten am Steuer reduziert hat, die erlaubt waren, bestimmt da. Aber was ich den Hörerinnen und Hörern wirklich empfehlen muss, kleiner Teaser. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, was ein Bierbrauerstudium, was man da eigentlich im Hörsaal so lehrt und gelehrt bekommt und was eigentlich der Hörsaal 13 bei Weinstefan ist. Mhm. Der muss die Folge anhören. Das ist wirklich super genial, ja. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich freuen wir uns über Zuschriften. email@derwellenreiter.info muss man an dieser Stelle mal wieder sagen. Oder folgt uns in unseren sozialen Medien auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auch bei LinkedIn zu finden. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns über Fun Facts aus eurer Region, aus eurer Ecke schickt oder uns darüber informiert. Wir freuen uns über jedes Feedback und das an dieser Stelle, muss man auch wieder gesagt sagen. Und jetzt, nach dieser ganzen Kaskade an Informationen, lieber Erich, will ich von dir eigentlich nur wissen, was hast du in dieser Woche aufgegabelt?
Gut geölte Italo-Gastromaschinerie. Der Schlosssee in Salem ist ein Baggersee, der 1969 entstand. Das tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. An seinen grünen, regelmäßig wie englischer Rasen gemähten Ufern ist der Sommer ein entspanntes Vergnügen. Und wenn man den Blick von dort aus schweifen lässt, fällt er auf ein Areal mit neuer, klotziger Bebauung, darunter Gastronomie. Wenn man ganz still ist, kann man von der Terrasse des italienischen Restaurants Laguna aus das Wasser des Sees plätschern hören. Im Innern des noch recht neuen Lokals beeindruckt eine imposante Deckenhöhe. Das Laguna ist modern durchdesignt Blaue Polsterstühle treffen auf helles Holz, Gold und Schwarz verbreiten lockere Eleganz. Hier handelt es sich um eine großformatigere Gastronomie, die imstande sein muss, zu Stoßzeiten ganze Heerscharen von Hungrigen satt zu machen. Die Servicebrigade besteht am Mittag dieser Aufzeichnung ausschließlich aus Männern, die klassisch in Schwarz-Weiß zwischen Terrasse und Theke oszillieren. Einige von ihnen unterbrechen ihre Route lediglich zu regelmäßigen Zigarettenpausen. Beim Bestellen wünscht sich der Kellner, man möge die Nummer des Speise nennen, damit es zu keiner Verwechslung kommt. Bei einem Umfang von locker 150 Positionen ist das verständlich. In der schieren Vielfalt findet sich praktisch alles, wofür Italien so geliebt wird. Egal ob Nudeln, Pizza, Fleisch, Fisch und Hamburger sowie Desserts. Eiskarte nicht mitgezählt, da kann es beim Auswählen zu Überforderungsgefühlen kommen. Zur Vorspeise ein Klassiker. Carpaccio vom Rind, das offenbar vorgeschnitten aus dem Tiefkühler kommt, gleichmäßig in runde Scheiben arrangiert, wie nur Maschinen das hinbekommen. Rucola, Parmesan und eine süßliche Balsamico-Creme breiten sich darauf aus. Das ist Stangenware, die niemandem wehtut, aber auch kein Grund, wiederzukommen. Der gegrillte Oktopusarm ist indes schön butterzart, die dazu gelieferten Karotten und der Dosenmais wirken allerdings nicht sonderlich inspiriert. Dafür die kleinen, noch ofenwarmen Brotpralinen umso mehr. Der Höhepunkt des Menüs sind die sehr zarten und saftigen Kalbsschnitzelchen al Limone. Die Soße besteht aus einer buttrigen Emulsion mit Zitronensaft, über der schwebt der Duft von Thymian. Das gegrillte Gemüse ist ein sehr guter Begleiter, weil es Biss und viel Eigengeschmack besitzt. Als Pastagang schlagen die Spaghetti Buon Gustaio mit jeder Menge Kalorien und Knoblauch im Geschmackszentrum ein. Die Soße verbindet Pilze und Hackfleisch mit sahnigen Bestandteilen, womit man dem Gericht nur schwerlich widerstehen kann. Als idealer Abschluss erweist sich eine der vielen Spaghetti-Eis-Variationen, und zwar mit Amarena-Kirschen. Gemeinsam mit Sahne und Vanilleeis aus einer italienischen Manufaktur ballt sich der Nachtisch zu einer rahmigen Sünde, die zu gut ist, um abzulehnen. Unterm Strich ist das Laguna eine geschmeidig geölte Maschinerie, die mehr Liebe zum Detail wegen des hohen Andrangs kaum bewerkstelligen kann, aber mit solider Performance die meisten Gäste glücklich zu machen vermag. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich viel Holzvertäfelung. Ich sehe Figuren, die das Brauereihandwerk stellen. Ehren, Hopfen, und ich sehe einen Braumeister bei uns am Tisch. Und das ist Herr Fritz Tauscher, der Dritte, wenn ich das richtig noch habe. Und wir fangen mal mit einem besonderen Geräusch an.
Ja, in dem Fall. Genau. Ja, super. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ist das ein vom Aussterben bedrohtes Geräusch, oder?
Also Tonkrüge ist eher nicht so Wahnsinn.
Lecker, was da drin ist, auf jeden Fall.
Also, wie gesagt, wir sind in dem Traditionsgasthaus Krone in Tettnang mit angeschlossener Brauerei Krone. Der Braumeister ist Fritz Tauscher. Und hallo, Herr Tauscher.
Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, die Herren.
Ja. Und da Sie jetzt seit ziemlich genau einem Jahr den Gasthof nicht mehr permanent geöffnet haben, ist die allerwichtigste Frage vorweg. In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass der Gasthof vorübergehend geschlossen sein soll. Also, dass grundsätzlich der Wille besteht, den wiederzubeleben. Wann ist es denn soweit, Herr Tauscher?
Wenn ich Ihnen das heute sagen könnte, wäre ich ein Stückchen glücklicher.
Ja.
Muss ich sagen, diese Entscheidung, unseren traditionsreichen Gasthof zu schließen vor einem knappen Jahr, war bei uns die schwierigste Entscheidung in der Familie, weil es eigentlich eine Situation herbeigeführt hat, die wir nie haben wollten.
Mhm.
Als Brauereiwirtschaft Mitte in der Hopfenstadt, Mitte am Bärenplatz zu sein und dann das Gasthof geschlossen zu haben, tut uns allen weh, aber war damals der letzte Schritt, der halt möglich war.
Mhm.
Und wir wollen ihn natürlich wieder öffnen, auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, wie und wann. Die Gegebenheiten sind einfach schwierig zurzeit.
Mhm.
Und deswegen können wir heute noch nicht sagen, ihr den wirklich wieder öffnen werdet.
Was müsste denn passieren, dass Sie sagen, wir machen es wie früher? Wer müsste denn um die Ecke biegen, damit Sie den Betrieb wieder aufnehmen und die Institution wieder Institution wird, die jetzt so Standby-Modus ist, gefühlt?
Also wenn man es mal ganz einfach niederschwellig herunterschlägt, sind es eigentlich zwei Persona, die für die Gastronomie brennen, die vielleicht auch ein bisschen bieraffin sind, mit denen mir sozusagen die Krone wieder aufleben lassen können. Ja, weil ich brauche einfach zwei Leute, die mit mir zusammen die Krone rocken möchten. Mhm. Ist mal ganz einfach gesagt.
Also Servicechef und Küchenchef oder?
In die Richtung, ja. Genau, in die Richtung. Das bräuchte man für unsere Fürhalte, damit die ganze Sache wieder ins Rolle kommen kann. Wir haben das ja vorher über verschiedenste Medien probiert, Personal zu finden. Mhm. Aber jetzt gerade, sag ich mal, Personal zu haben, das dann, sag ich mal, mit in die Verantwortung geht. Und es wird einfach, ist einfach schwierig gewesen. Die Zeiten werden sich wieder ändern. Irgendwann kommt der Moment, wo es besser sein wird. Und ja, und bis dahin muss man schauen, wie es weitergeht. Ja.
Aber haben Sie nicht Angst, dass Sie jetzt so entwöhnt werden, dass Sie sagen, ach Mensch, das ist doch eigentlich ganz nett und eigentlich kann ich jetzt doch drauf verzichten, wenn dann vielleicht mal anstatt einem Jahr, anderthalb oder zwei oder vielleicht sogar drei Jahre vergangen sind, dass Sie dann irgendwann sagen, jetzt lassen wir es doch sein, ist doch gut. Ist die Gefahr da?
Die Gefahr ist natürlich da. Ja, also sind wir offen und ehrlich, das ist, es hat uns immer Spaß gemacht, Gäste zu begrüßen, zu verköstigen mit Bier, mit unsere schwäbische Spezialitäten, mit unsere Innereien, die sie überall bekommt, mit der Art und Weise, wie wir gekocht haben. Kuttle zum Beispiel, Nierle und solche Sachen standet bei uns ja auf der Karte oder die Leber sauer oder Leber in Biersoße. Das sind ja alles Gerichte, wo die Leute teilweise 30, 40, 50 Kilometer hergefahren sind, um bei uns zu essen und wie wir jetzt gerade auch gutes Bier im Steinkrug zu genießen, das sie nicht überall bekommt. Und das tut uns natürlich, der ganze Familie in der Seele weh, dass es so ist, wie es jetzt ist.
Ja, aber man weiß, dass Sie die siebte Generation sind seit... Ich schaue auf den Spickzettel. Ja, die wissen es auswendig, klar. Also nach 177 Jahren war der Regulärbetrieb erstmal gestoppt. Zum 178.
Ja, genau. Ja.
Also kann ich mir schon vorstellen, dass sich das nicht besonders gut auch anfühlt, wenn man sagt, ich bin jetzt hier die siebte Generation und unter mir klappen da die
Bänke hoch.
Die Türen zu.
Oder die Türen Bänke zu, hoch, ja. Das ist das Letzte, was wir haben wollten.
Ja.
Sag ich Ihnen offen und ehrlich. Und es war nicht leicht für uns, das Ganze so zu machen. Am Ende des Tages war es natürlich aber auch eine Entscheidung, die man irgendwann mal treffen musste, weil ein weiter so ging dann irgendwann nicht mehr. Bei uns haben gar verschiedene Personen, Mitarbeitende von uns, sind in die wohlverdiente Rente gegangen. Nach jahrzehntelanger Treue zur Krone, was auch richtig und wichtig war, was für uns die Situation natürlich aber ein bisschen verschärft hat. Und wir haben halt auch immer gesagt, bevor es an die Gesundheit von jemandem geht oder die Qualität leidet darunter, haben wir dann gesagt, geht man dann diesen Schritt schweren Herzens. Was die Zukunft jetzt bringt, ist vollkommen offen.
Ich hatte das Gefühl, Sie hätten auch Zugeständnisse gemacht, was Öffnungszeiten angeht und Arbeitszeiten und so weiter. Weil es gibt ja mittlerweile also viele, viele Betriebe, die sagen, ja gut, dann lasse ich halt das Wochenende zu. Wenn das der Punkt ist, an dem es scheitert, dass ich jemand finde und wenn ich an den fünf Abenden, wo ihr unter der Woche aufhabt, wenn ihr genauso viel Umsatz macht, dann ist mir das ja eigentlich wurscht. Gab es solche Überlegungen schon oder wäre das gar nicht denkbar gewesen?
Klar, diese Überlegungen gab's, ja. Und wir haben ja auch vor ein paar Jahren dann den zweiten Ruhetag eingeführt, eben gerade um die Personalsituation ein bisschen zu entlasten. Auch unsere Mitarbeitenden zu entlasten, damit die nicht überlastet werden durch die Zeit, wenn sie sechs Tage offen haben. Und der Sache hat man schon ausprobiert. Man hat eine Speisekarte verkleinert. Aber am Ende des Tages, wenn sie so traditionell kochen wie wir jetzt, ohne einen Konvektomat oder einen Dampfgarer, sondern auf acht offene Flamme mit einem Backofen, dann brauchen sie erstens Leute, die das können, die das Handwerk wirklich noch beherrschen und von der Pike auf gelernt haben. Und auf der anderen Seite brauchen sie Leute, die begeistert sind für die Gastro. Und die hatten wir. Ja, also unser Stammpersonal, das da war, das bis zum Schluss uns die Stange gehalten haben, war tipptopp. Und da war das auch kein Problem, fünf Tage aufzuhaben oder auch mal, wenn es ein sechster Tag war oder auch Wochenende war, kein Problem. Weil wir wissen es ja selber von uns allen selber auch, wann gehen wir denn gern essen? Am Wochenende
Alles gut.
Oder am Abend. Ja,
ja klar.
Und da muss natürlich meiner Meinung nach auch Gastro offen haben. Klar, in der Zeit, wo wir heute sind, muss man natürlich schon sehen, die Gäste sind natürlich auch bereit, ihre Gewohnheiten ein bisschen zu verändern, wenn sie dann das entsprechende Angebot bekommen. Wenn ich das halt nur unter der Woche bekomme, nicht am Wochenende, dann geht man halt vielleicht auch eher mal unter der Woche weg, ja.
Worauf führen Sie es denn zurück, dass da niemand da ist? Ist das Interesse an der Arbeit in der Gastronomie zurückgegangen oder sind die Rahmenbedingungen so schwierig oder werben die Industriebetriebe gerade alle Köche ab? Arbeiten die Leute lieber in Großküchen, wo sie mit Stempeluhr arbeiten? Woran liegt das?
Also mit Sicherheit auch, ja, also ist natürlich einfacher, sage ich mal, in einer Kantine oder einem Großbetrieb zu arbeiten. Da habe ich meine 8-9 Stunden, habe zwischendrin mal eine geregelte Stunde Pause und fange um 7 an und bin um 4 daheim, so nach dem Motto, ja, oder fange um 5 an und bin um 3 oder um 4 daheim. Das sind natürlich andere Arbeitszeiten, wie wenn Sie jetzt den klassischen Gastronomiebetrieb bei uns sehen, mittags geöffnet, dann 2-3 Stunden Pause und dann geht's abends nochmal weiter. Da ist so ein Arbeitstag, den der Mitarbeitende bei uns verbringt, einfach relativ lang. Mhm. Auch wenn am Ende des Tages 8 oder seine 9 Stunden arbeitet, ist er gefühlt einfach relativ lang da. Mhm. Und mit Sicherheit ist es ein Punkt, die Industrie hier, Raum Bodensee, Oberschwabe, ja, geht's gut. Mhm. Die suchen Leute, ja. Die haben eigene Kantine, die brauchen gute Leute. Klar, wandern da teilweise Leute ab oder auch durch Corona ist natürlich auch so gewesen. Viele Leute brauchten natürlich auch weiterhin Arbeit, haben sich umorientiert und haben dann echt gemerkt, klar, wenn ich jetzt in einem anderen Betrieb bin, wo ich geregeltere Arbeitszeiten habe, wo ich nicht permanent am Abend arbeiten muss, wo ich nicht permanent am Wochenende arbeiten muss, funktioniert das auch. Ja, weil ich immer sage, es ist doch auch schön, unter der Woche frei zu haben und nicht am Freitag oder am Samstag. Jetzt nehme ich dir das Beispiel einkaufen gehen. Es ist doch viel gemütlicher, am Montag oder am Dienstag einkaufen zu gehen, wie am Samstag, wo jeder einkaufen geht. Ja, also man kann das ja auch mal positiv sehen. Also es ist durchaus auch.
Ja, und ich nehme an, in der Großkantine wird der Koch wahrscheinlich auch mit den Gästen vielleicht gar nicht so in Berührung kommen, dass man auch einmal sagt, Mensch, das hast du gut gekocht oder sowas, wird man in der Großkantine wahrscheinlich auch nicht hören. Hatten die denn, die Köche hier auch Bezug zu den Gästen? Wusstet ihr die?
Ja, ja, durchaus.
Ich meine,
also klar, das ist
menschliches Miteinander, oder?
Ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, wir sind ein Familienbetrieb, ja. Wir haben 5, 6, 7 Leute gehabt, um die Wirtschaft aufzumachen, die miteinander gearbeitet haben. Es war immer, das ist halt einfach ein richtig schönes familiäres Umfeld gewesen. Und wenn Sie schauen, die Mitarbeiter, die bei uns waren, die meisten sind 20, 30, 40 Jahre am Ende des Tages auch da gewesen. Ja, die haben irgendwann mal angefangen und sind bis zur Rente da geblieben. Und das spricht ja auch schon für so einen Familienbetrieb. Mhm. Und es ist einfach, man hat da Ansprache, man kommt da einfach richtig an in so einem Betrieb und in so und man macht halt auch immer, es ist ja was anderes, ob ich jetzt, sage ich mal, eine schöne schwäbische Karte koche für 50, 60, 70 Leute am Abend oder ob ich halt Menü 1 bis Menü 4
für
300 Leute mache und nur am Schicke bin oder am Rausgebe bin. Also das ist halt einfach, das ist zwar auch Essen zubereite, aber für mich immer so nicht dieses traditionelle, bodenständige Kochen. Wo aber ordentliches schwäbisches Essen nachher hinter rauskommt, am Ende des Tages.
Also jetzt haben wir auf jeden Fall ursprünglich 3 Säulen, kann man sagen.
Ja.
Den Brauerei-Gasthof, die Brauerei und das Hotel. Wobei Sie gerade sagten, es sind 8 Gästezimmer. Das ist jetzt also nicht Ritz-Carlton mit 120 oder so und 10 Penthouse-Suiten, sondern relativ überschaubar, so dass es ja irgendwie doch auch, müssen Sie es auch wirtschaftlich merken, dass der Gasthof tut.
Klar, also hört man das wirtschaftlich.
Wir haben die beste Biermarge, die man sich vorstellen kann. Ohne Ihnen jetzt die Kalkulation am Kreuz leiern zu wollen, aber da ist niemand, der dazwischen was verdient und verschenkt haben Sie es auch nicht, was völlig in Ordnung ist. Konnten Sie das irgendwie kompensieren? Machen Sie jetzt mehr Umsatz in der Brauerei oder sagen Sie, ja, das ist halt so und wir können damit leben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist natürlich klar, die finanzielle Seite ist natürlich schwieriger dadurch. Ja, es fehlt die Außenwirkung vom Gasthof. Mhm. Das merkt man in der Brauerei. In der Brauerei merkt man auf der anderen Seite aber auch, den zurückgehenden Bierkonsum. Mhm. Also das heißt, das, was wir hier in der Wirtschaft erwirtschaftet haben, kann ich jetzt nicht durchs Hotel oder die Brauerei auffangen. Mhm. Das ist so. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch einen gewissen Kostenapparat nicht mehr da.
Ja, klar. So, Personal.
Das muss man einfach außersehen. Die Gästezimmer, unsere 8 Hotelzimmer sind individuelle gestaltete Zimmer. Wir sind im denkmalgeschützten Haus. Mhm. Daher sind es nur 8. Ja, es ist mir hier in dem Gebäude nicht möglich. Mhm. Aktuell. Und das funktioniert schon. Und die Brauerei läuft auch. Und damit können wir schon Geld verdienen. War nicht so viel wie vorher, aber funktioniert.
Okay. Ihr habt gelesen, Sie waren Deutschlands bester Diplom-Braumeister Ihres Jahrgangs, oder? Oder sogar?
Ja, das stimmt. Ja. Das, ja, von meinem Jahrgang, ja.
Das heißt,
schmeckt man.
Das schmeckt man. Ist es DNA-bedingt, also liegt es in den Genen oder mussten Sie was lernen? Lernen Sie leicht oder ist Ihnen das leicht gefallen? Warum waren Sie so gut oder also waren alle so schlecht? Das glaube ich.
Nein, nein, die anderen waren nicht schlecht. Ja? Also mein Jahrgang, wir hatten einen guten, schönen, starken Jahrgang in Weihenstephan. Ich habe in Weihenstephan Brauwesen studiert. Ja. Das ist sozusagen das Mekka, der Bierbrauer. Ja. Ja. Alteingesessene Universität, kürzer Technische Universität München und die Außenstelle Weihenstephan, sagen wir mal, ist die schönste. Mhm. Ja, da gibt auf der einen Seite Landwirtschaft, Milchwirtschaft und Brauwesen. Und also es gibt was zum Essen, was zum Trinken.
Da gibt es ja diese Klostergaststätte irgendwie.
Genau, auf dem Weihenstephaner Berg oben. Mhm. Genau, und auch da sind die Hörsäle und die Lehrstuhl für Brauereiwesen 1 und 2. Mhm. Dort hat man studiert, da haben wir Leben, da haben wir gelebt und studiert und hatten eine schöne Zeit. Und klar, auf der einen Seite liegt es uns in den Genen. Ja, ich bin jetzt die 7. Generation Braumeister. Das gibt mit Sicherheit ein bisschen was mit. Mhm. Auf der anderen Seite, Sie müssen einfach begeistert sein für das Handwerk. Mhm. Und ich bin hier in diesem Haus, in dem ihr jetzt sitzt, aufgewachsen. Hier wohne ich seit meinem 3. Lebensjahr. Mhm. Wenn man halt früher die Ferien verbracht hat, war man hinten in der Brauerei, hat den Bierbrauen über die Schulter geschaut, hat beim Abfüllen mitgeholfen und war einfach immer schon mit dabei. Und damit war das für mich auch immer klar, dass es bei mir in das Richtung Brauwesen geht. Und habe das von der Pike auf gelernt, habe Lehre gemacht und dann in Weihenstephan gewesen, Brauwesen studiert, war noch kurz in Brasilien, da kleiner Brauerei auf die Beine geholfen und ja, und bin dann relativ schnell wieder nach Hause gekommen. Ja.
Wenn Sie da im Hörsaal sitzen, an so einer Brauerei, Universität, Hochschule, hat da jeder so einen schönen Krug vor sich?
Das kommt
trinken Sie im Hörsaal? Also ich meine, das ist ja schon auch ein schönes Studium, muss man sagen, wenn man da nicht mehr trinkt.
Das Schöne an diesem Studium ist wirklich auf der einen Seite die Wissenschaft und die Forschung. Also wir haben wirklich auch ja Forschung betrieben. Man muss das ja alles immer weiterentwickeln. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir die Brauerei Weihenstephan natürlich direkt da haben, war der Praxisbezug natürlich auch da. Und je nach Professor, muss man auch ganz klar sagen, stand manchmal am Hörsaal, wenn man reinlief, damals war das ja noch nicht digital, sondern da hing der Professor wirklich einen Zettel ran, Hörsaal 13. Und Hörsaal 13 ist das Bräustüble von Weihenstephaner. Wenn Sie heute in der Weihenstephaner Brauereiwirtschaft reinlaufen, schauen Sie links, steht dran, Hörsaal Nummer 13. Also ist offizieller Hörsaal Nummer 13. Es gibt den Hörsaal 13 nicht, das ist wirklich dann. Und dann saß man dann auch im Biergarten, Trinkbrauch Abwasser, Professor Dr. Koller, kann mich noch dran erinnern, der saß dann oben am Tisch, hatte Maß Bier vor sich gehabt, links und rechts 8 oder 10 Studenten, aha, jeder Maß Bier vor sich und dann hat man philosophiert und gelehrt über Trinkbrauch
studiert
und Abwasser.
Studiert, ja. Aber jetzt muss ich mal bös fragen, mit dem Reinheitsgebot, was kann man denn da noch forschen? Das ist doch so begrenzt, oder? Hat man dann immer noch Forschungsschwerpunkte innerhalb dieses doch starren Korsetts?
Ja, was heißt starren Korsett? Es gibt uns lediglich die Rohstoffe vor.
Ja.
Ja, aber mit den Rohstoffen, es geht ja dann weiter. Die Rohstoffe verändern sich ja. Nennen wir jetzt einfach mal die Gerste durch die Klimaerwärmung, ja? Gerät eine Braugerste immer mehr unter Stress.
Okay.
Mhm. So, weil sie mit diesen Bedingungen nicht mehr zurechtkommt. Das heißt, man braucht neue Gerstezüchtungen, die sich an die aktuellen klimatischen Bedingungen anpassen. Damit wir Brauer aus dieser Gerste, wenn sie bei Melzer war zum Vermelzen dann und als Malz zu uns kommt, damit wir daraus wieder ein ordentliches Bier brauen können. Ja, auf der anderen Seite, was zurzeit ja auch in aller Munde ist, ist alkoholfreies Bier.
Mhm, so, ja.
Jetzt denken wir uns alle mal zurück, 10, 15 Jahre zurück, wie alkoholfreies Bier dort geschmeckt hat.
Die meisten
konnte man die konnte man trinken, wenn sie eiskalt waren, ja, aber so, man hat eins getrunken und dann war in Ordnung.
Das wäre austauschbar, ja.
Ja, wenn sie jetzt die heutigen alkoholfreien Biere trinken, ist ein entsprechender Genuss, ja. Die haben eine sehr schöne Drinkability, das heißt, es regt auch an, zum Zweiten und zum Dritten zu trinken. Und das zum Beispiel muss man ja auch erforschen, zu schauen, wie kommen wir das in diesem Korridor, diese vier Rohstoffe hin, geschmackvolle, gute, alkoholfreie Biere zu brauen. Da geht es zum Beispiel in der eine Richtung Forschung, Hefe. Wie bekommen wir es hin, dass die Hefe, die ja normalerweise Alkohol und CO2 produziert, ja, uns die geophysiologischen Eigenschaften liefert, die wir brauchen, damit wir aus der Würze, damit wir aus der Bierwürze ein schmackhaftes Bier bekommen, aber auf der anderen Seite kein Alkohol produziert. Oder wenn Alkohol, dann nur bis zur 0,5% Grenze, was gesetzlich ja erlaubt ist. So, und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder ein Gebiet, wo man forschen kann und forschen muss, damit es mit dem Biertrinker trotz sinkendem Absatz weitergeht.
Und wie ich finde, die Forschungsergebnisse können sich sehen lassen mittlerweile. Also ich trinke sehr gerne mittlerweile auch alkoholfreies Bier, geschmacklich. Also es gibt so zwei, drei, die finde ich, nicht alles, aber so zwei, drei habe ich sogar einen Favoriten schon gefunden.
Ja, durchaus.
Muss man sagen.
Durchaus, ja. Und man merkt es ja auch an den Absatzzahlen, wenn man sich die Zahlen anschaut von den Verbänden. Die Sorten, die Zuwachs haben, das sind die alkoholfreien.
Gibt es in der Kronbrauerei ein alkoholfreies?
Also wir haben ein sehr gutes alkoholfreies Bier von einem Kollege, ja, der ist in Rottenburg von einer befreundeten Brauerei und die haben ein sehr, sehr gutes alkoholfreies Bier, auch ein sehr schön hopfenbetontes, beziehen den Hopfen hier aus Tettnang und dadurch, dass es recht hopfig ist und sehr gut ist, haben wir das im Programm. Wir sind zu klein, um aktuell ein eigenes alkoholfreies Bier zu brauen.
Braucht man dafür technisches Gerät, was man...
Genau, der technische Aufwand ist noch so groß und der Invest wäre so groß, den man tätigen müsste, dass wir als kleine Brauerei das gar nicht erwirtschaften könnten. So, und jetzt, wenn die Forschung da zum Beispiel, jetzt um den Bogen wieder zur Forschung zu schlagen, wenn da die Forschung weiter ist und man das mit eher mit den normalen, traditionellen bestehenden Anlagen machen kann, dann wäre es wieder ein Weg für uns, wo man sagt, okay, man kann diesen Schritt gehen.
War es denn so? Als Sie beim Studieren waren, war Ihr Vater Fritz Tauscher der Zweite. Also ich kenne ihn nur hinter der im Gasthof eigentlich.
Genau.
Hat er auch gebraut und war das praktisch beides, mittags brauen, abends im Gasthof oder wie war das zu der Zeit, als Sie noch nicht im Betrieb waren?
Als ich noch nicht im Betrieb war, war mein Onkel da, der Roman Tauscher, der Bruder von meinem Vater, und er war da als Braumeister da und hat da natürlich geschaut, dass die Brauerei läuft, weil alles kriegen sie nicht hin. Es waren immer zwei oder drei eigene, die hier mitgearbeitet haben.
Und Ihr Vater war in der Gastwirtschaft?
Mein Vater ist auch gelernter Bierbrauer und auch Brauer mit Leib und Seele und war auch hier eine gewisse Zeit lang, aber nur kurze Zeit, lassen Sie das mal knapp 10 Jahre gewesen sein, wo er hier wirklich fürs Bier verantwortlich war. Und dann eben sind meine Großeltern verstorben und dann war es bei ihm auch so, er konnte Brauerei und Wirtschaft natürlich nicht alleine stemmen mit meiner Mutter zusammen. Und dann kam
praktisch, dass der Onkel auch noch Braumeister.
Und der Onkel ist auch noch Braumeister, der war zu der Zeit gerade in Hamburg und dann kam er nach Tettnang wieder zurück. Und genau, und als ich dann soweit war, war dann auch wieder die Frage, wie viel Braumeister braucht eine kleine Familienbrauerei? Und mein Onkel hat auch gesagt, für mich war sowieso klar, dass ich nochmal in meinem Berufsleben noch ein bisschen weiter schaue und dass die Krone nicht die letzte Station war. Und dann
hat es ja gepasst.
Und dann hat es gepasst, genau. Und
das heißt, Sie...
Wenn man als Süddeutscher nach Hamburg geht als Brauer, ist das nicht auch ein Abtrünniger? Ich meine, die Norddeutschen brauen doch diese eigentlich nur Pils, oder? Und so dieses bittere Bier. Ist das dann nicht kultureller?
Aber sagen wir so, das passt zu Tettnang schon, das bittere Bier, dadurch, dass wir Hopfenstadt sind. Also,
ja gut.
Okay. Und dadurch ging das schon wieder. Also wir haben ihn schon wieder heimkommen lassen. So ist es nicht.
Das stimmt. Tatsächlich mal irgendwann in Amerika auf so einer Dose auch irgendwas von Tetten angelesen in Milwaukee oder wo das war.
Also das finden Sie auf ganz vielen Etiketten. Ja. Der Tettnanger Hopfen, den hier 130 Hopfenbauern anbauen, der wird ja weltweit vertrieben und ist ein sehr hochfeiner Aromahopfe und gilt nach wie vor als der Aromahopfe für ein schönes Hopfenaroma oder für ein klassisches Pilz.
Und vor allen Dingen, Vielleicht komme ich jetzt mit einem Reizwort um die Ecke, aber im IPA-Bier wird ja gerade mit Hopfen viel gemacht. Was halten Sie denn vom IPA? Ist das, ich meine, das beißt sich ja mit dem Schönheitsideal, mit dem Reinheitsgebot. Das ist ja so ein Schönheitsideal.
Sie können leckere IPAs im Reinheitsgebot brauen. Also das
kann man auch, okay.
Das kann man durchaus. Also wenn Sie sich die ganzen IPAs anschauen, die in Deutschland oder von deutschen Brauereien gebraut werden, die sind ja alle nach dem Reinheitsgebot gebraut.
Okay.
Und man muss ja einfach auch sehen, also ein IPA ist eine wunderbare Bierrichtung, also oder Biersorte, muss man ganz klar sagen. Man kann sich da als Braumeister austoben, neue Hopfensorte ausprobieren, Malzsorte kombinieren, mit neuen Hefen arbeiten, breitere Geschmacksvielfalt rüberbringen, wie jetzt immer klassische Pilz oder klassische Halbe. Und das eröffnet einfach neue Spielwiese für Brauer, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben damals vor gut 10 Jahren die Zusammenarbeit mit dem Hopfengut 20 gestartet, haben da eine kleine Brauerei gegründet mit der Charlotte, mit dem Lukas und haben eben dort gerade so spezielle Biere gebraut, wie jetzt ein IPA. Das hieß damals, das erste Bier, das wir dort gebraut haben, war Sud 1. Die Kreativität haben wir eher, sag ich mal, ins Bier gelegt und nicht in die Namensgebung. Das war der Arbeitstitel, war immer Sud 1. Der erste Sud muss gut werden, Sud 1, und es muss ein IPA sein. Aha. Und Sud 1 ist geblieben, weil irgendwann mussten wir die Etikette machen und dann stand halt Sud 1 als Arbeitstitel drauf und dann war es Sud 1.
Übersetzen Sie doch mal IPA für die Leute, die es vielleicht nicht
wissen. Ja, stimmt, ja, da habe ich vorausgesetzt.
IPA ist, da gibt's auch schöne Geschichte drum. IPA ist die Abkürzung für Indian Pale Ale. Und Pale Ale ist ein obergäriges, hopfiges Bier, das früher oder das primär aus dem Großbritannien kommt. Und wir wissen ja alle, die Kolonien von oder Großbritannien ist ein Kolonialland, das Kolonien hatte. Und dann ging es natürlich darum, wie versorgen wir die Leute mit dem britischen Bier in den Kolonien.
In Indien.
In Indien.
Zum Beispiel.
Genau. So, daher der Name, wie kriegt man jetzt dieses schmackhafte Bier nach Indien? Und dann... Die Brauer damals waren schon recht weise und haben gemerkt oder wussten um die antibakterielle Wirkung vom Hopfen. Weil sie mussten das Bier jetzt haltbar machen, um über den Seeweg nach Indien zu bringen. Also kamen die Braumeister nochmal kurz bevor die Schiffe abgelegt haben mit Hopfen aufs Schiff, haben überall nochmal die Fässer vollgestopft mit Hopfen. Und haben einen Zettel dazugelegt, so nach dem Motto, also sie haben es auf der einen Seite stärker eingebraut, damit der Alkoholgehalt höher ist, ja, und auf der anderen Seite mehr Hopfen dazugegeben, haben einen Zettel dazugelegt, so nach dem Motto, die Leute unten sollten das ganze bisschen mit Wasser verdünnen. Der Zettel ging natürlich auf dem Seeweg verloren, die Leute haben das unter getrunken und haben gemerkt, wow.
Geile Nummer.
ungefähr gesagt, ja. Geiles Bier.
How delightful, werden genau, die Engländer gesagt.
Auf der einen Seite ist es alkoholischer, es ist aromatischer, es schmeckt besser wie das, was sie bisher hatten. Und so ist dieses IPA geboren.
Ja.
Und das ist für uns Brauer einfach eine schöne Biersorte, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Wenn man jetzt die Spanne nochmal schlägt zum Reinheitsgebot, ich sage immer, das Reinheitsgebot, das schränkt einen nicht ein. Das ist eher... Man muss sich halt ein bisschen mehr Gedanken machen.
Okay.
Man muss ein bisschen kreativer sein. Wie bekomme ich komplexe Aromen in so ein IPA, ohne jetzt außerhalb des Reinheitsgebots zu sagen, mit irgendwelchen anderen natürlichen Zutaten zu arbeiten. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich Tettnang anschaut, das Hopfenanbaugebiet, wir haben inzwischen 20 verschiedene Hopfensorte.
Mhm.
Wir haben eine Hopfensorte Kalista, die schmeckt nach Maracuja, reife Mango, ja. Und wir haben eine Sorte Cascade, die geht ins Zitrusartige. Wir haben eine Sorte, die nennt sich Polaris. Es geht um das Gletschereisbonbon in die Richtung. Ja.
Und so sind Sie Biersommelier auch?
Nein, Sommelier bin ich nicht.
Nee.
Nein, ich sag immer, ich muss das Bier nicht bis in die letzte Nuance beschreiben können. Ich
aber Sie können es gut.
Ich muss es braue können.
Ja.
Und ich bin auch kein Diplom-Ingenieur und auch kein Doktor des Brauwesens, weil ich immer zur Studienzeit auch gesagt habe, ich muss wissen, wie man gutes Bier braue kann und ich muss nicht ausrechnen können, wie schnell es um die Ecke fließen muss oder solche Sachen. Das können andere machen. Wir haben gesagt, ich brauche ein gutes Handwerkszeug, ein gutes Gerüst und das reicht für einen kleinen Familienbetrieb.
Aber Sie haben den Gaumen, also Sie schmecken das raus. Das muss man ja trotzdem können. Also
ja, klar. Also und das ist ja die hohe Braukunst, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein mildes Bier haben, wie das Kronenbier, das wir jetzt vor uns haben, ja, das verzeiht Ihnen keine Fehler.
Zeigen.
Ja,
keine
jetzt
Fehler.
Ein IPA zum Beispiel, das überdeckt vielleicht den einen oder anderen Fehler durch das intensive Hopfaroma.
Mhm.
Ja, jetzt ein helles oder ein halbe klassische verzeiht Ihnen das nicht. Das heißt, da muss natürlich immer penibel geschaut werden, dass alles minutiös gleich ist, weil der Kronebiertrinker hat natürlich den Anspruch, dass es Frühjahrs wie Winters Jahr für Jahr in Anführungsstrichle gleich schmeckt. Und jetzt haben wir natürlich die Sache, es ist ein Naturprodukt. Wir haben Hefe, wir haben Hopfen, wir haben Wasser, wir haben Malz. Alles kann sich ändern mit der Zeit oder ändert sich auch mit der Zeit. Und jetzt ist die große Braukunst natürlich im Sudhaus und im Gär- und im Lagerkeller, das so zu steuern, dass am Ende des Tages aber das Kronebier rauskommt.
Das haben Sie gut hinbekommen, also von wegen fehlerfrei und so.
Ja, danke.
Nichts zu verzeihen in dem Fall. 2024 waren es, glaube ich, 85 Liter pro Kopf. Ihr Verbrauch, wenn ich richtig informiert bin, ich entnehme das einem Interview mit Ihrem Kollegen Herrn Weiß von der Meckatzer Brauerei in Meckatz,
beziehungsweise
Heimenkirch.
Genau.
Und der hat darauf hingewiesen, dass 1975 noch knapp das Doppelte getrunken wurde, in Bayern sogar 225 Liter, also fast das Dreifache von der heutigen Menge.
War ja klar.
Wenn ich mir das anschaue, frage ich mich, also 225 finde ich schon stattlich da.
Und das war nicht alkoholfrei.
Nee. Ich glaube, da gab es gar kein Alkoholfrei. Wie läuft es denn aus Ihrer Sicht in der Branche? Haben Sie Grund zu klagen, wie Herr Weiß, zumindest was verschiedene Aspekte angeht? Oder sind Sie als Kleinbrauerei zufrieden, weil Sie praktisch Ihre Kunden fast mit Namen kennen? Brauchen Sie da weniger Angst? Haben Sie weniger Konkurrenz vielleicht? Dadurch, dass Sie klein sind, wie empfinden Sie sich? Was sind Sie für ein Marktplayer sozusagen in diesem großen Multimilliardengeschäft?
Das sind wir einer von den Kleinsten. Und wenn wir mal jetzt auch die Region ein bisschen näher abstecken und man sich mal im Getränkemarkt anschaut, was da für Biermarken und für Brauereien vertreten sind, sind wir hier im Umkreis, sage ich mal, von 60, 70, 80 Kilometer oder sagen wir so von 50, 60 Kilometer sehr wahrscheinlich die kleinste. Mhm. Die kleinste Brauerei, die, sage ich mal, so weit arbeitet, dass sie auch Bier in Flasche füllt. Mhm. Ja, wenn man jetzt die Gasthausbrauerei mal wegnimmt, okay, sozusagen, ohne sie zu despektieren, sind wir die kleinste Brauerei hier und haben natürlich auch mit den ganzen Sorgen ein bisschen zu kämpfen. Ich sage immer, klagen oder jammern bringt am Ende des Tages nichts. Klar, die Zahlen, die liegen auf dem Tisch, die Fakten sind da. Wir trinken immer weniger Bier. Der Alkoholkonsum in Deutschland ist einfach rückläufig, schon seit vielen Jahren. Und wenn ich mir die Sudbücher von meinem Opa anschaue oder von meinem Vater oder von meinem Onkel, waren da natürlich auch mehr Sude drin, wie heutzutage. Das ist so. Aber die Leute trinken einfach weniger Bier. Früher war es klar, zur Frühstückspause, zur Vesperpause, am Band in Friedrichshafen, in der Fabrik, hat man ein, zwei Bier getrunken.
Ich weiß das in meiner, ja? Also auch in meiner Ausbildungsredaktion, die nicht in der Schwäbischen Zeitung war, sag's jetzt bewusst.
Da hat man nie Bier
gehabt. Da war im Aufenthaltsraum, da waren 12 Fächern, da waren in 11 Bier und unten, genau, war Wasser drin, das Wasser war immer voll und das Bier war leer, so, genau, ungefähr.
Als die Schwäbische Zeitung noch in Leutkirch war, hatten die auch einen Bierautomat unten im Keller stehen, das gehörte dazu.
Ja.
Aber kann man denn diesen Rückgang nicht mit IPA und alkoholfreiem Bier auch kompensieren? Also mir persönlich, das ist jetzt eine sehr individuelle Einschätzung, natürlich geht's aber so, ich trinke, wenn ich Durst habe, wahnsinnig gern Bier. Aber manchmal eben in der Sonne kein Alkohol. Und das ist doch wahrscheinlich der Effekt, den die alkoholfreien Biere gerade erleben, oder? Dass die Leute trotzdem dieses Bittere, das Herbe, das Getränk schätzen, auch weil es kein künstliches Produkt ist und jetzt halt einfach
ohne Alkohol.
Ohne Alkohol.
Genau, ja. Also man hat den Genuss trotzdem, das Entspannende, sag ich mal so, nach getaner Arbeit, man setzt sich nieder, man gönnt sich was, Bier, heute lieber ohne Alkohol, weil ich habe am Abend noch Termine, so, oder gesundheitsbewusster einfach zu sein und zu sagen, wir lassen jetzt heute mal den Alkohol weg. Man merkt es schon, also die Zahlen sprechen auch hier für sich, der Verkauf oder die Sudzahlen für das alkoholfreie Bier geht stark nach oben. Und klar, darauf muss man sich natürlich auch einstellen. Wir tun uns als ganz kleine Brauerei da ein bisschen schwer, weil einfach die Investitionskosten zurzeit einfach noch zu hoch sind, sehen das aber jetzt, wie die umliegenden Brauereien einer nach dem anderen schon das zweite oder das dritte alkoholfreie Bier im Sortiment hat. Und das Schöne ist ja, dass es einfach auch die ganze Bierwelt wieder bereichert. Also Das Angebot ist nach wie vor da. Ja. Klar, aber man muss schon sehen, die totale Zahlen gehen leider zurück. Ja.
Aber ist es nicht so, dass die Biere sich am besten verkaufen, die am wenigsten nach Bier schmecken? Also die am wenigsten gehopft sind, die möglichst wenig Bitter haben. Also es gibt ja da berühmte Marken, die ich jetzt nicht nenne.
Ich habe das schon gesagt. ich habe gerade schon Becks gesagt. Becks, oder?
Nee, ist doch so ein Becks ist ja ein relativ herbes Bier.
Das schon herbe, also, aber es ist so wässrig.
Findest du?
Ich finde es sehr.
Kann ich nicht sagen, aber ja. Ich rede jetzt eigentlich von diesen
Hellen.
Von diesen Münchner Hellen, ja. Die so also die nächste Stufe ist ein Alkopop irgendwie. Da schmeckt ja gar nichts bitter mehr. Ich meine, das kann man mögen, an einem heißen Sommertag ist das bestimmt toll. Aber, also das jetzt, es gibt ja ein berühmtes Bier, das jetzt kürzlich habe ich von Google ein Ranking gesehen, welche Biere in welchem Bundesland am stärksten gegoogelt werden. Und in Berlin wird Augustiner am stärksten gegoogelt. Und das hat jetzt mit der Berliner Biertradition überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn die das so viel googeln, gehen mal davon aus, dass sie das auch trinken gern. Und das ist ein sehr gefälliges, aber auch ein sehr kantenfreies Bier, würde ich jetzt mal in meiner Unbedarftheit behaupten.
Ja, aber das, wenn Sie jetzt mal sehen, jetzt die Brauerei, die Sie angesprochen haben, ist inzwischen relativ groß.
Ja.
Steht für Tradition, ja. Für Heimat.
Älteste Brauerei Münchens,
so München sowieso, Bayern, bieraffin, nee, ja. Heimat, Tradition. Genau.
Mönch auf der Flasche und so.
Ja, das ist alles so
Top-Marke.
Geerdet. In heutigen Zeiten, wenn man Nachrichten anschaut, es geht um Krieg, es geht um das, dass es uns schlecht geht, es geht um Krankheiten. Die Nachrichten sind primär negativ, die Leute suchen sich Halt.
Mhm.
Ja, und wenn sie jetzt, sag ich mal, dann ist es bei Biermarken so, diese traditionellen, die schon immer da sind, die geben einem auch irgendwo Halt.
Ja, klar.
Deswegen kann
wenn
ich das
alles
durchaus...
Wenn sich alles ändert, dann bleibt wenigstens mein Export.
Wenigstens das Bier beständig in der alten blauen Kiste und in der alten bauchigen Flasche. So, und da weiß ich, was ich habe und es schmeckt und das ist gut.
Ja.
So, jetzt ist es so, und das ist, was ich immer sage, der Vorteil der kleineren Brauereien, mein Bier muss nicht der Masse schmecken. Ich muss nicht ein ganzes Fußballstadion fülle mit Leuten und denen allen muss mein Bier schmecken. Oder die Leute mit Bier in der nächsten Konsequenz. Ja, das muss ich nicht. Ja, und das will ich auch nicht. Also, und das ist das Schöne in der kleinen Brauerei, da kann das Bier ein bisschen eckig sein, es kann ein bisschen kantig sein. Ja, aber es hat halt auch mehr Charakter. Ja, und das ist das Schöne. Wenn ich jetzt große Brauerei bin und deutschlandweit mein Bier verkaufe oder nur in ganz Süddeutschland, das reicht ja auch schon, dann muss ich so einer großen Gemeinheit an Menschen, muss das Bier schmecken, da kann es nur noch flacher werden.
Mhm.
Und das ist natürlich auch dieser Trend, den wir zurzeit haben und der, am Anfang hatten wir gedacht, gut, das kommt wie eine Welle und geht wieder, aber dieser helle Trend ist halt beständig, der läuft jetzt schon seit einigen Jahren. Das ist einfach das mildere Bier, das gefälligere.
Mhm.
Ja.
Wobei ich jetzt an dieser Stelle auch einfach sagen muss, im Stadion geht ja auch keiner wahrscheinlich aus geschmacklichen Gründen zum Stand, wo er dann in einem Plastikbecher das Bier von unten reingefüllt bekommt. Ne? Ich meine, wenn man jetzt so einen Tonkrug sieht, das ist halt eine ganz andere Geschmack
zum Ton. Da unten ein Ventil drin.
Nee, ja, aber ich meine, ist doch so, oder? Die drücken es drauf, unten ist dann dieses Ventil und dann wird von unten das Ding aufgefüllt in einer Geschwindigkeit. Ja. Da geht es ja nur darum, dass jeder wenigstens während des Spiels seine 5-6 Bier halt auch kriegt und nicht anstehen muss. Das hat ja mit dem, was wir hier in diesem Wirtshaus ja auch gerade erleben mit der Atmosphäre, mit dieser Wirtshauskultur auch einfach nichts mehr zu tun.
Ja, das ist ja auch was komplett anderes. Also
ja.
Das sind zwei verschiedene Sachen und die haben beide ihre Daseinsberechtigung und wenn wir mal ins Stadion gehen oder auf großes Festival, dann trinke ich das Bier auch in einem Plastikbecher. Ja, ist so und auch von einer Großbrauerei.
Ja, klar.
Gern, mache ich auch, schmeckt mir in dem Moment auch, ja, aber wenn du denn daheim bist oder in deiner gewohnten Umgebung, Steinkrug, halbe, hat halt schon was.
Mhm. Ja. Aber wo wir jetzt auch wieder im Wirtshaus gelandet sind, Ihre individuelle Geschichte, die verstehen wir, ist ja klar. Aber was hat das denn eigentlich mit dem Ort gemacht, als Sie gesagt haben, ich kann dieses Wirtshaus nicht mehr betreiben? Weil das ist ja auch, Sie gehören ja ein bisschen zum Inventar in so einer Wirtshaus, in so einer Dorfgemeinschaft. Hier kommen die Leute ja auch.
Stadt, bitte.
Stadt. Dorfgemeinschaft, Entschuldigung,
danke,
Stadt Hettnang, ja. Ja.
Stadt.
Verzeihung, ich wollte, ja, Fauxpas, ja, shame on me.
Weiter sprechen.
Aber mir ging es ja darum, dass eben das Kleine, das Gesellige, das Familiäre, das Beständige, hier kommen ja auch die Leute her, weil sie gerne hierher kommen und hier eine Gewohnheit haben? Was haben die ihnen denn gesagt, als sie gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr?
Die fanden es alle sehr, sehr schade. Also die haben das alles sehr bedauert. Auf der anderen Seite, die meisten, also wenn wir jetzt unsere Gäste sehen, die regelmäßig zu uns kommen, alle konnten es nachvollziehen, diese Entscheidung. Auch wenn sie es nicht gut heißen können, weil jetzt ihr geliebter Ort, in dem sie einmal die Woche, einmal im Monat oder selbst der Stammgast, der sagt, er kommt einmal im Jahr zu uns, dann ist es ja auch ein Stammgast, der hat auch ein gewisses Ritual dahinter. Die haben das alles sehr, sehr bedauert und es vergeht auch bis heute. Inzwischen ist keine Woche, wenn ich ehrlich bin, wo nicht jemand kommt und bedauert, dass wir geschlossen haben. Bis vor 3-4 Monaten war es wirklich noch jeden Tag, dass jemand angerufen hat oder uns angesprochen hat, wenn wir draußen unterwegs sind. Es ist schon so. Es ist, die Leute können die Gründe nachvollziehen, aber bedauern es. Und es ist natürlich schon, es bricht ein Stück Tradition für so eine Stadt weg. Ja. Wir haben hier, klar, es ist ein gesellschaftlicher Ort, hier findet gesellschaftliches Leben statt, soziale Zusammenkunft, hier sitzen am Stammtisch unterschiedlichste Leute, kommen ins Gespräch. Wir haben die Wirtshauskultur ja auch so gelebt, wir haben große Tische, einen Achtertisch, dann setzt man da 2 Pärchen zusammen hin. Oder der Mann, der alleine kommt, weil er auf Geschäftsreise ist, dem setzt man ein Pärchen dazu. Die kommen ins Gespräch, haben einen netten Abend, lachen zusammen und gehen nachher wieder auseinander und hatten beide einen schönen Abend, obwohl sie sich nie kannten. Ja, das ist so ein gewisses Sozialgefüge, was einfach so Wirtschaft auch ausmacht. Und so ein Stück fehlt jetzt natürlich in Tettnang. Wir haben Gott sei Dank noch Gastronomie, auch noch traditionelle und schwäbische Gastronomie in Tettnang schon, aber es fehlt natürlich jetzt schon hier ein Stück Kultur.
Lasse da auch ein bisschen Druck auf Ihrer Schulter? Also ich meine,
Fall. Ja. Klar, also ich will nicht wissen, was der Rest von Tettnang letztes Jahr über mich gesagt hat und wurde auch Gott sei Dank nicht jede Äußerung an mich getragen, aber es war von vornherein klar, dass ganz, ganz viele mich beschimpfen oder beschuldigt haben.
Sie nehmen denen was weg wahrscheinlich, ne?
Ich nehme denen die schönste Wirtschaft weg und wie kannst du nur die Wirtschaft zumachen? Du warst doch zu blöd, um Personal zu finden. Hättest halt mal richtig gesucht und mach doch 2 Ruhetage, mach doch bloß Wochenende zu, dann lauf doch alles. Dann denke ich mir mal, ja, wenn ihr wüsstet, was da für ein Apparat dahinter hängt, dass du jeden Tag zur Wirtschaft mit dem Anspruch, den wir haben an Qualität und an Gastlichkeit und an Freundlichkeit, was da alles dahinter steckt, das können wirklich die wenigsten nachvollziehen.
Du kannst ja einen 177-jährigen Ruf in 3 Monaten kaputt machen, wenn irgendwelche Knallchargen den Laden dann schmeißen. Also wenn die keine Ahnung haben, also das geht relativ schnell bis
zum Metro essen oder so, ja.
Genau, das sind ja alles die Punkte, wo wir gesagt haben, das kommt mir nicht ins Haus und das will ich nicht. Und deswegen kam er ja noch zu dem Punkt. Ich hatte nachher logisch Angebote. Klar. Aber das waren alles Leute, wo ich sag, ich will hier, er hat irgendwann mal gesagt, macht mal die Dönerbude rein. Okay. Ja, kann man theoretisch machen. Theoretisch praktisch möglich. Aber nein, geht nicht.
Wie nennt man denn sowas? Eine Brauerei Dönerei. Brauerei Döner drauf.
Nein, also mal nochmal kurz Spaß beiseite. Das war natürlich schon eine sehr, sehr schwierige Situation für uns auch. Also wir sind da auch öffentlich teilweise angegangen worden für den Schritt, den wir da getan haben. Aber sowas kommt ja nicht von heute auf morgen, so eine Entscheidung. Also diese Entscheidung reift natürlich über viele Wochen und über Monate lang, bis man dann sagt, so, jetzt ist es soweit. Und jetzt muss man es dann auch kommunizieren und dann tut es auch weh und... Ja,
das ich finde es eigenartig, dass man es ihnen übel nimmt, zumindest in Teilen, weil wenn ich die Artikel verfolgt habe, die vor dem September 2024 erschienen sind, ging es im Prinzip immer darum, auch den richtigen finden zu wollen. Und ja, also das wäre auch ein längerer Prozess. Das war ja nicht so, dass es 2024 war und sage, ja, wir finden niemanden, Feierabend, sondern ich glaube,
es war angekündigt.
Also 2023 oder irgendwann ist es losgegangen, dass ich gesehen habe, aha, die versuchen, den Laden aufrechtzuerhalten und suchen Personal ziemlich intensiv.
Genau, ja, also wir haben im Jahr 2022 schon intensiv angefangen und klar, jetzt die Öffentlichkeit hat natürlich dann in 2023 auch mehr mitbekommen. Klar, bist natürlich am Anfang auf Kanälen unterwegs, wo es der normale Gast, der in die Wirtschaft kommt, nicht mitkriegt, weil den will ich ja nicht hinterm Herd, den ich habe, sondern den will ich ja als Gast haben.
Das ist meistens am Tisch besser aufgehoben als am Herd.
Genau. Und von dem her war das schon ein langer Prozess. Mhm. Aber es war durchaus schwierig einfach, ja.
Wenn jetzt genau der Richtige diesen Podcast hört und sagt, das war eigentlich immer mein Traum. Wenn der morgen bei Ihnen auf der Tür steht, auf der Türmatte steht und sagt, bin Ihr Mann, denken Sie da, oder Frau. Entschuldigung. Denken Sie dann drüber nach. Also, das ist da.
Ja, auf jeden Fall. Weil wir sind Bierbrauer seit Generationen. Wir sind Gastwirte seit Generationen. Wir leben das, wir lieben das. Wir wollen das ja auch am Ende des Tages machen. Aber wir haben natürlich einen gewissen Anspruch und sagen, okay, wir haben über die x Jahrzehnte, über die Generationen hinweg, hat man sich einen gewissen Ruf erarbeitet. Mhm. Und da will man natürlich schon auch einen gewissen Anspruch haben. Ja, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, so, wir machen hier jetzt schnelle Küche, schnelle Mittagstisch, gehen ein bisschen in Richtung Convenience und ein bisschen weniger von da und ein bisschen weniger von hier. Und sowas wollen wir natürlich nicht. Aber wenn da die oder der Richtige kommt und noch jemanden mitbringt am Ende des Tages, weil es ist schon ordentlich was zu tun dann.
Es sind auch ständig Leute hier, das ist anstrengend. Wenn jetzt nichts los wäre, das wäre natürlich angenehmer für Küche und Theke, aber so wie ich das erlebt habe, war das immer gut gefüllt.
Es war immer gut besucht und es lag auch nie an den Gästen oder nicht an den Mitarbeitern, die wir hatten. Ja, es lag am Ende des Tages daran, dass wir niemand adäquaten finden konnten, damit ich in Ruhe meine Eltern in Ruhestand bringen kann, wohlverdient.
Wie alt sind denn Ihre Kinder?
Also meine Kinder, die sind noch zu jung. Sie sind jetzt gerade 10 und 11 Jahre alt.
10 und 11? Ja. Na gut.
Ah, die darf man noch nicht an Herz stellen.
Nein, das würde noch unter Kinderarbeit laufen. Ja.
Das ist natürlich die Generationenfrage und es ist vielleicht auch noch nicht hundertprozentig klar, ob die es machen würden. Ne? Das ist natürlich auch noch so eine diffuse Sache. Man kann nicht hundertprozentig drauf bauen, dass die Kinder das dann übernehmen. Das war mal so, dass viel einfacher über Generationen
ein
Betrieb.
Zwei oder drei, da gab es wahrscheinlich nicht so viel Diskussionsbedarf.
Aber das ist heute schwieriger. Es passiert nicht mehr so häufig. Und das muss ja nicht heißen, dass die Kinder das nicht auch wertschätzen können. Aber sie haben vielleicht einfach andere Ideen, ja. Möglich. Das ist schwierig, ja.
Ja, genau. Das kann man heutzutage einfach noch nicht absehen. Früher war das ganz anderes, ja. Da war das ganz klar. Du bist der erstgeborene Sohn. Zack, du übernimmst das Geschäft, fertig, aus. Da gab es ja gar keine Diskussionen. Mhm. Ja, früher, in Generationen vorher. Bei mir war es schon so, du darfst machen, was du willst. Ja, aber schon nicht wenn.
Mhm. Ja, klar.
Logisch. Ja. Ist ja immer so. Würde ich jetzt meine Kinder auch sagen, ihr könnt mal, oder sage ich auch, weil die sich ja auch gesagt haben, ja, dann machen wir es halt. Dann sage ich, ihr geht jetzt erstmal zur Schule und macht mal, sind jetzt gerade vierte und fünfte Klasse, die dürfen ein bisschen zur Schule gehen. Mhm. Wenn die das später machen wollen, herzlich gern, ja, aber das ist einfach viel zu früh, da kann ich jetzt noch gar nichts sagen.
Natürlich,
ja. Und wir werden sehen.
Ja. Hatten Sie, stand es für Sie immer fest? Oder hatten Sie auch eine andere Idee? Hätten Sie vielleicht auch Grafikdesigner werden wollen? Oder irgendwas? Ich wollte immer Taekwondo-Lehrer werden. So. Als ich als Jugendlicher noch selber Taekwondo gemacht habe, dachte ich, ich werde Kampfsportler. So. Ich sehe jetzt nicht so aus wie der klassische Kampfsportler.
Ja, ich gerade wollte sagen, knapp hast du dich beherrscht.
Ja, kennt sich.
Also im Grunde stand es schon immer fest bei mir, muss man ganz klar sagen. Also klar, in dem jugendlichen Wahn war dann auch mal so, will ich vielleicht Mathe oder Physik studieren? Mhm. Weil mir das gerade so Abi-Zeiten sehr gut gefallen hat und ich sehr angetan war, gerade so von diesen ganzen physikalischen Gegebenheiten und Gesetzen. Mhm. Und ja, aber am Ende des Tages war für mich dieses bodenständige Handwerk, Bier zu brauen. Mhm. Und das Schöne am Bierbrauen ist ja, wir arbeiten tagtäglich daran, dass wir nachher ein schönes Getränk haben, dass die Leute in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gemeinschaft trinken und einfach glücklich sind.
Da fällt mir noch ein, wie Herr Weiß, um nochmal auf Kollegen aus Meckern zu kommen, im Interview sehr erregt war über die Alkoholfrage. So nach dem Motto, ihn ärgere ist, dass man praktisch dem ersten Schluck tödliche Wirkung unterstellt, sofern Alkohol im Bier ist. Wie sehen Sie die Diskussion oder die Frage, wie schädlich oder wie viel Bier, was ist noch gut und was ist nicht mehr gut? Gibt's da eine Haltung aus der Brauereiperspektive?
Also ich muss sagen, das ist so wie bei vielen Sachen, die Dosis macht am Ende des Tages. Also klar, der übermäßige Alkoholkonsum ist nicht gesund, mal gar nicht drüber diskutieren, aber in Maßen, die Dosis macht's. Ab und zu mal ein Bier am Abend. Es ist ja nicht nur den Alkohol.
Oder beim Podcasten ab und zu.
Ja, wenn es, ist ja nicht nur den Alkohol, den man zu sich nimmt. Ja. Das klassische Feierabendbier nach getaner Arbeit, man hat was getan, man setzt sich hin zur Entspannung, man ist am Essen, dazu ein Gläschen Bier oder ein halbes Bier.
Im besten Fall schwätzt man noch mit jemandem.
Ja, ja. Man kommt zur Ruhe, man lässt den Tag noch mal ein bisschen Revue passieren, ja, kommt runter, entspannt sich, genießt dabei ein gutes Bier oder ein gutes Glas Wein. Warum nicht? Mhm. Ja, wenn ich das jeden Abend mache und in Übermaßen, dann ist es was anderes. Ja, da muss man schon aufpassen. Aber das ab und zu und in Maßen.
Sie beschreiben ja schon wieder eben die Bierkultur, ne? Etwas, was eben auch um das Bier herum alles geschieht. Wenn man jetzt in der Laborbedingung den Alkohol untersucht, dann hat man halt auch nur die Laborwirkung. Aber wenn man sich den Kummer von der Seele reden kann, wenn man Witze mit Freunden teilt, dann gibt es ja auch psychologische Effekte in dem Moment, Gemeinschaftseffekte, die auch gut tun, die das auch einfach wieder aufwiegen können. Also es ist nicht der Alkohol an sich, sondern alles, was halt in so einem Wirtshaus stattfindet, was man dann wahrscheinlich in diese Situation reinrechnen muss. Und dann, wenn wir wieder ins Stadion gehen, ist das anders.
Ja, aber es ist auch wieder ein gesellschaftliches Ereignis, das man hat. Ob man jetzt zu zweit oder zu dritt am Stammtisch sitzt und sich austauscht oder mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund sich mal, sagen wir mal so, die Probleme löst oder so. Man hat halt ein gewisses Ereignis, man kommt zusammen, trinkt dazu ein Gläschen Bier und die Welt ist danach vielleicht ein bisschen mehr in Ordnung für einen.
Herr Tauscher,
kenne ich.
Mir fragen zum Ende immer, was denn der Lieblingsort einer jeden Gastperson am Bodensee ist. Sie vielleicht besonders mit dem Bodensee verbinden, weil eigentlich jetzt ein paar wenige Kilometer weg vom Ufer. Aber wo würden Sie denn praktisch mit Ihrem Bierkühler hingehen, um Bodensee-Atmosphäre zu tanken? Was ist ein besonderer Ort, den Sie besonders zu schätzen wissen, am See oder auch leicht im Hinterland?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist das Schöne am Hinterland.
Ja?
Also wir haben hier in Tettnang verschiedene Hügel im Hinterland, auf die man einen wunderbaren Blick auf den See und auf die angrenzenden Berge hat. Und wenn man dort mit dem Fahrrädle hochfährt oder auch hochläuft und dann am besten Fall noch, wie Sie sagen, ein kühles Bier dabei hat, da einfach sozusagen wirklich die Ruhe genießt und den Blick schweifen lässt, ist das herrlich.
Der Abstand ist wichtig, nehme ich dem.
Ja, dadurch, dass der See einfach auch viel touristisch ist, logischerweise, der ist ein wunderbarer, schöner See. Ich glaube, Lechtins gerade zum Deutschland schönsten See geführt.
Ja,
hat
in der letzten Folge auch davon.
Ja, genau. Es ist wunderbar und es sind ja auch alle herzlich willkommen, den See zu genießen und zu machen, was zu tun. Aber ich bin da persönlich lieber ein bisschen Abstand vom Trubel, lieber ein bisschen abseits sitze, zu schaue, zu genieße. Und dazu muss ich nicht in der ersten Reihe am See sein. Das kann ich auch gern vom schönen Hügel Hinterland von Tettnang.
Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so offen über Ihr Wirtshaus und Ihre Familie und den Betrieb gesprochen haben. Ich glaube, wir können zum Schluss nochmal anstoßen, oder?
Tat.
Genau. Tat. So ein schönes Geräusch.
Ja. Es war sehr schön. Dankeschön. Die Herren, vielen, vielen Dank.
Wir hoffen, dass es zu unerwarteten Überraschungen in nächster Zeit kommt. Vielleicht.
Ja, würde mich sehr freuen.
Gasthaus
ja.
Zum Wohl.
Okay. Zum Wohl.
Prost.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.